SRF 2 Kultur.
Kontext am Mikrofon, Sabine Bitte. Wir alle haben damit unsere Erfahrungen, gute und schlechte Erfahrungen mit der Schule, in die wir gegangen sind und in die unsere Kinder heute gehen. Die Schule ist deswegen ein Thema, das emotional stark aufgeladen ist, oft in den Diskussionen, und ein Thema, das gerade auch aktuell ist. Denn erstmals steht ein neuer gemeinsamer Lehrplan ja für die Deutschschweiz zur Diskussion. An die 160 Stellungnahmen gingen während der Vernehmlassung ein, die Ende 2013 abgeschlossen wurde. Es fehlte nicht an Kritik. Der Lehrplan sei überladen, war eine Kritik davon. Was ist gut, was ist schlecht an diesem neuen Lehrplan? Und vor allem, wie geht es nach der Kritik jetzt weiter? Heute in Kontext dazu die Debatte. Zum einen mit Ihnen, Katrin Schmoker. Sie sind Primarlehrerin, haben Pädagogik studiert, viele Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Basler Erziehungsdepartement gearbeitet und Sie sind jetzt Mitglied des Projektleitungsteams, das diesen neuen Lehrplan entworfen hat. Zum anderen in der Debatte mit dabei sind Sie, Rudolf Künzli. Sie sind Lehrplanforscher und emeritierter Pädagogikprofessor. Sie gehören zu den Kritikern des neuen Lehrplans. Vielleicht zu Beginn, Frau Schmoker, als ich mich erstmals mit dem Projekt befasste, ging ich spontan davon aus, dass die Etikette Lehrplan 21 anzeigt, dass ein Lehrplan für das 21. Jahrhundert entwickelt werden sollte. Es geht aber um einen gemeinsamen Lehrplan für die 21 Kantone der Deutschschweiz. Besteht also gar nicht der Anspruch, ein Jahrhundertwerk auszuarbeiten.
Ich denke, wichtig ist, dass das 21 Kantone sind, die diesen Lehrplan gemeinsam entwickeln. Normalerweise ist ein Lehrplan 20 Jahre in Gebrauch und dann stellen sich gesellschaftliche Entwicklungen, jetzt beispielsweise heute im Bereich ICT, also Informations- und Kommunikationstechnologien, und dann fragt man sich, muss man hier auch Anpassungen wieder machen an einem Lehrplan nach 20, 25 Jahren? Üblicherweise wird ein Lehrplan überarbeitet.
Herr Künzli, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben 2006 mit dem sogenannten Bildungsartikel zugestimmt, einem neuen Verfassungsartikel. Danach muss der Bund für jede Sprachregion einen gemeinsamen Lehrplan schaffen. Die französischsprachige Schweiz hat bereits einen solchen. In der Deutschschweiz wurde ein solcher jetzt erarbeitet. Bis Ende 2013 war er in der Vernehmlassung. Es gab viel Kritik, auch von Ihnen, also aus Sicht des Lehrplanforschers und aus Sicht des Pädagogikprofessors. Warum die Kritik?
Zunächst mal ist das Unterfangen, einen gemeinsamen Lehrplan zu entwickeln, nur zu begrüßen. Ich denke, da hat niemand was dagegen, sondern im Gegenteil, das wird als deutlicher schulpolitischer Fortschritt in einer sehr kleinteiligen Schweiz betrachtet. Die Frage ist nun, wie kann ein solcher Lehrplan im Einzelnen aussehen? Und da gibt es ein paar Einschränkungen dazu. Hier würde ich sagen, ist auch die Idee der Kompetenzorientierung ist sozusagen einer der zentralen Punkte dieses neuen Lehrplans. Kompetenzorientierung heißt, dass beschrieben wird, was Schüler am Ende eines bestimmten Zyklus oder einer bestimmten Schullaufbahn können sollen. Deshalb sind die Lernziele hier alle verbunden mit einer Beschreibung, die Schüler können. Beispielsweise etwas finden, etwas suchen, etwas reflektieren und dergleichen. Also diese Könnensdimension steht im Vordergrund bei der Kompetenzorientierung.
Ist das ein Kritikpunkt?
Nein, das ist kein Kritikpunkt. Der entscheidende Punkt ist, welches sind die Folgen dieser Könnensorientierung?
Wir können das ja im Detail mal ansehen, ja, an einem Beispiel. Der Lehrplan formuliert, was die Kinder und Jugendlichen in bestimmten Fächern in der Volksschule, die mit dem neunten Schuljahr ja dann abgeschlossen wird, können müssen. Ein Beispiel zur Veranschaulichung, vielleicht aus dem Bereich Lesen. Da steht fettgedruckt als übergeordnetes Lernziel zum Beispiel:
Die Schülerinnen und Schüler können ihr Leseverhalten und ihre Leseinteressen reflektieren. Sie können so das Lesen als ästhetisch-literarische Bereicherung erfahren.
Und im Kleingedruckten steht dann weiter dazu, zu diesem Punkt, zu diesem übergeordneten Lernziel:
Sie können beschreiben, wo beim Textverstehen Probleme aufgetaucht sind und wie Sie Ihre Lesestrategien anpassen könnten. Sie können darüber nachdenken, wie Sie einen Text verstanden haben und welche Informationen für Ihr Leseziel besonders relevant sind. Sie können die ästhetische Wirkung von literarischen Texten erkennen, beschreiben und zu eigenen ästhetischen Vorstellungen in Bezug setzen.
Bleiben wir jetzt einmal bei diesem Beispiel.
Was neu ist an dieser kompetenzorientierten Lehrplanarbeit ist, dass man die einzelnen Kompetenzen differenziert. Also beispielsweise die Kompetenz, die Sie gerade gelesen haben, wird nachher in 19 Teilkompetenzen aufgeteilt. Und der ganze Bereich des Deutschunterrichts umfasst dann circa 670 solcher Teilkompetenzen. Das ist neu. Und das Zweite ist die Systematik, mit der das erfolgt. Das hat es früher in dieser Form nicht gegeben. Aber genau mit dieser Differenzierung, mit der Systematik beginnen die Probleme.
Was sind die Probleme damit?
Die Probleme bestehen beispielsweise darin, dass die Differenzierung zu einer Aufgliederung des Stoffes führt, die dazu verleiten kann, diese Ziele auch im Einzelnen abzuhaken. Und jetzt müssen Sie mal vorstellen, wir haben für den Deutschunterricht insgesamt rund etwa 1700 oder 1800 Lektionen in der ganzen Schulzeit. Und wir haben etwa 700 solcher Einzelkompetenzen. Jetzt können Sie sich ausrechnen, wie viele Zeit, wie viele Unterrichtslektionen für eine solche Kompetenz zur Verfügung steht. Das heißt, es kommt so ein Abhakmechanismus dazu. Das Zweite, es ist eigentlich ein Übergriff in die Kompetenz des Lehrers, in die Unterrichtsvorbereitungskompetenz.
Dieser Lehrplan ist zu kleinteilig, er engt die Lehrer, die Lehrerinnen ein in der Unterrichtsgestaltung. Frau Schmoker, was sagen Sie zu dieser Kritik?
Es ist natürlich nicht so gedacht, wenn Sie an eine Deutschlektion denken, dann werden Sie nicht einen Punkt nach dem anderen abhaken, sondern es ist klar, Sie beginnen vielleicht mit einem Lesetext und den lesen Sie. Anschließend haben die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, eine Zusammenfassung zu schreiben. Dazwischen spricht man darüber. Und das sind Teile des Lehrplans. Es geht um Lesen, Sprechen, Hören, Schreiben. Die sind dort einzeln aufgeteilt, aber in einer Unterrichtsstunde werden sie in der Kompetenz der Lehrperson wieder zusammengeführt zu Unterrichtseinheiten. Dieses Lesen ist ein gutes Beispiel, wo hat auch diese Kompetenzorientierung einen Ursprung. Im Jahre 2000 hatten wir in der Schweiz diesen großen Schock bei der ersten PISA-Befragung. 20% der Schülerinnen und Schüler können keinen Text lesen und verstehen, wenn sie aus der Schule kommen. Das heißt, man fragt sich, wenn sie einen Handyvertrag unterschreiben, wenn sie einen Medikamenten-Beipackzettel lesen sollen und sie das nicht können, dann sind sie nicht fähig. Und das ist ein Ausgangspunkt dieser Entwicklung zu dieser Orientierung an Kompetenzen. Das sind alles Dinge, die hier eine Rolle spielen.
Frau Schmoker, die Einengung für die Lehrkräfte.
Gut, als wir angefangen haben mit der Entwicklung des Lehrplans, hat es geheißen, ja, die heutigen Lehrpläne, die sind in vielen Teilen zu offen, zu beliebig. Man weiß nicht, was die Schülerinnen können beim Übergang beispielsweise von der Primarstufe in die Sekundarstufe oder am Schluss der Schulzeit. Und es war ein erklärtes Ziel, dass man hier mehr Verbindlichkeit schaffen will. Und ja, wir sind jetzt ja daran, diese Vernehmlassung auszuwerten, die Konsultation. Und wir werden schauen, wenn jetzt da starke Kritik auch kommt, wird man dort noch einmal korrigieren müssen.
Ich denke, das ist ein guter Punkt, dass Sie darauf hinweisen, dass der Lehrplan 21 in gewissem Sinn das Kind von PISA ist. Das heißt, es geht in erster Linie um die Möglichkeit, die schulischen Lernergebnisse zu überprüfen. Insofern ist das, was uns nun vorliegt als Lehrplan 21, mit diesem Differenzierungsgrad eigentlich kein Lehrplan, sondern ein Handbuch, um den Lernstand der Schüler zu überprüfen. Ein Testbuch.
Der neue Lehrplan als Testbuch, auch als Kontrollinstrument.
Nein, das ist er nicht. Da gibt es andere Entwicklungen im Schulwesen, die Testinstrumente mit Aufgaben dann wirklich entwickeln. Das ist aber nicht die Ebene, die dieser Lehrplan hat. Wie man diese Kompetenz aufbaut, das ist nicht beliebig. Also wir wissen heute aus der Leseforschung beispielsweise, dass Schülerinnen und Schüler, die viel lesen, die Freude am Lesen haben, die lesen gut. Das heißt, dieses, was hier als ästhetische Erfahrung beschrieben ist, dass Kinder eine Vorlesesituation erleben im Klassenzimmer, dass sie auch dann sich ein geeignetes Buch oder Comic auswählen in der Bibliothek, dass sie diese Erfahrung machen, dass das etwas Tolles ist, das ist wichtig und richtig. Und darum steht das auch jetzt hier im Aufbau dieser Kompetenz. Das ist nicht beliebig und ich bin auch überzeugt, dass gute Lehrpersonen das auf jeden Fall in ihrem Unterricht einbeziehen werden.
Das Problem ist ja ein anderes. Das Problem ist, lernen Lehrer das in der Ausbildung? Und wenn der Lehrplan dazu übergeht, auch dieses Wie im Sinne der Didaktik und Methodik zu beschreiben und zu sagen, das muss aber drin sein oder das muss nicht drin sein, dann ist es ein Übergriff auf diese notwendige Trennung von Professionalität in unserem Bildungssystem.
Das heißt, was hier in diesem Lehrplan, in dieser Ausführlichkeit, in diesem Detailgrad formuliert ist, ist der falsche Ort, wenn ich Sie recht verstehe, Herr Künzli.
Das gehört in die Ausbildung, das gehört in die Didaktikbücher. Da ist es im Übrigen auch drin. Das Kompetenzkonzept ist ein äußerst fragiles und in keiner Art und Weise gesichertes.
Warum?
Weil wir noch nicht genau wissen, was alles dazugehört. Es gehört Wissen dazu, beispielsweise sie nicht nur können, aber das Wissen ist dem Können untergeordnet, das kommen wir vielleicht noch dazu. Es gehört möglicherweise auch das Wollen dazu, es gehört das Empfinden dazu, die Wahrnehmung und solche Sachen und es gehört auch Urteilsfähigkeiten dazu und so weiter. Das alles wird jetzt nun zusammengefasst. Aber es gibt keine theoretisch saubere Grundlage. Die Deutsche Gesellschaft für Forschung hat in dem Sinne ein großes Projekt angelegt, wo diese Fragen erstmal geklärt werden sollen. Es ist ein ziemlich millionenträchtiges Forschungsunterfangen, um zu klären, was eigentlich denn schulische Kompetenzen sein könnten und wie man sie allenfalls messen kann.
Frau Schmoker, bindet diese Erfahrung in Deutschland, diese wissenschaftliche Arbeit, die Herr Künzli jetzt genannt hat, eine Rolle bei der Lehrplanausarbeitung?
Ja, selbstverständlich. Also der Lehrplan 21 schließt einerseits an heutige in den Kantonen gültige Lehrpläne an. Es ist nicht so, dass da alles neu ist, sondern das ist eine Weiterentwicklung der heutigen Lehrpläne einerseits. Und andererseits ist es so, dass man natürlich versucht, fachliche und fachdidaktische Entwicklungen der letzten Jahre auch aufzunehmen dann in diesen neuen Lehrplan.
Sie haben vorhin angesprochen, Herr Künzli, das Verhältnis von Können und Wissen, also von Fähigkeiten, Kompetenzen auf der einen Seite und Wissen auf der anderen Seite. Wenn wir ein weiteres Beispiel nehmen aus dem Geschichtsunterricht, können wir da diesen Aspekt vielleicht vertiefen. Da heißt es eben als Lernziel zum Beispiel:
Die Schülerinnen und Schüler können das Verhältnis von Macht und Recht in Gegenwart und Vergangenheit verstehen.
Und im Kleingedruckten dazu:
Sie können Machtverteilung an einem geschichtlichen Beispiel erklären, zum Beispiel Antike, Hoch- oder Spätmittelalter. Sie können das Entstehen von staatlichen Strukturen an einem Beispiel erkennen, zum Beispiel Eidgenossenschaft des 13. und 14. Jahrhunderts. Sie können grundlegende Modelle von Machtausübung und Entscheidungsfindung unterscheiden, insbesondere Diktatur, Monarchie und Demokratie.
Das heißt, danach wäre den Lehrkräften freigestellt, an welchen Beispielen sie diese Kompetenzen den Schülerinnen und Schülern beibringen. Heißt das auch, dass bestimmte Wissensbestände, wie zum Beispiel Französische Revolution oder Nationalsozialismus, nicht zwingend vorkommen müssen?
Es wird ganz klar eine Priorität auf das Können gesetzt. Das Wissen wird so weit genutzt, als es hilft, um die Kompetenz zu erwerben. Es ist ganz klar eine Hierarchie, die hier vorgenommen wird. Und dieses ist in bestimmten Bereichen nicht so ein großes Problem, in anderen Bereichen ist es ein größeres Problem. Wenn die Lehrerinnen und Lehrer jetzt beispielsweise nach ihrem Bedarf etwa, sag ich mal, die Antike auswählen, um dieses Lernziel zu erreichen, lernen die Kinder sicher was anderes, auch über Macht. Und sie können nachher was anderes, als wenn sie beispielsweise die Geschichte von Waldmann in Zürich auswählen, um am mittelalterlichen Beispiel diese Kompetenz über Macht nachzudenken zu erwerben. Man überlässt das der Fantasie des Einzelnen. Und das ist insofern ein Problem, als dadurch die Kohärenz des Lernens verloren geht über weite Strecken. Nämlich wir leben in einer bestimmten Gesellschaft, die durch bestimmte Erfahrungen und Kontexte geprägt ist. Es ist wichtig, dass die Schule diesen Kontext abbildet. Und dazu ist genau der Lehrplan der richtige Ort, zu sagen, welches ist der Grundbestand unserer Selbstverständigung über unsere Zusammenarbeit, Zusammenhalt in der Schweiz beispielsweise. Im internationalen Kontext nennt man das Nation Building. Und diese Nation Building wird hier zumindest in die dritte, vierte Rang verschoben. Das heißt, der Lehrplan 21 unterschätzt die Bedeutung der Bildungsinhalte und Bildungsstoffe sowohl für das individuelle Lernen im Sinne der Motive. Kinder lernen nicht um der Kompetenzen willen, sondern Kinder lernen um der Inhalte willen in diesem Bereich und unterschätzt die Bedeutung der Lerninhalte im Sinne der gesellschaftlichen Kohärenz.
Herr Schmucke?
Ich möchte gerne entgegnen. Also einerseits ist es so, dass im Lehrplan 21 gewisse Wissensinhalte obligatorisch vorgeschrieben sind. Die Französische Revolution, da heißt es insbesondere die Französische Revolution, und das bedeutet nach der Definition, die wir hier getroffen haben, das ist obligatorischer Inhalt. Es wird keine Schülerin, kein Schüler die Schulen verlassen, wenn nach dem Lehrplan 21 unterrichtet wird, die nichts von der Französischen Revolution vernommen haben während ihrer Schulkarriere. Das zweite dann gibt es natürlich eben Felder, da ist das Wissen jetzt nicht so genau festgelegt. Wenn man jetzt beispielsweise in diesem Zusammenhang sich eben mit dem Mittelalter befasst, dann denke ich, ist wichtig, dass man dieses Wissen ist grundlegend. Bevor man sich ja überlegen kann, wie die Machtverhältnisse im Mittelalter waren, muss man ja wissen, es gibt hier einen Kaiser, einen König, dann gibt er die Macht ab an Herzöge, an Ritter und am Schluss stehen die Bauern, die dann für diese Herren alle arbeiten müssen. Neu daran ist, dass man sich eben diese Zusammenhänge und diese Abhängigkeiten und die Machtverhältnisse sind, dass man das auch reflektieren muss. Aber grundsätzlich, man muss zuerst Wissen erwerben und erst nachher kann man darüber nachdenken. Also ist das Wissen eine grundlegende Kategorie dieses Lehrplans.
Das ist aber in der Tat nicht, sagen wir mal, das, was beim Lesen des Lehrplans rüberkommt.
Okay,
sondern es kommt was ganz anderes rüber. Es tut mir leid. Mhm. Auch wenn Sie sagen, die Dinge seien festgelegt und Sie erwähnen beispielsweise Wilhelm Tell. Das steht ganz klar in Klammer, zum Beispiel Wilhelm Tell. Es könnte beispielsweise auch die Münchhausen-Sage sein, wenn es zum Beispiel heißt. Zum Beispiel ist ein Beispiel für andere Möglichkeiten. Das heißt, die Verbindlichkeit dieser Klammerformulierung, die Inhalte kommen in der Regel in Klammern vor. Und jetzt zu sagen, wie Sie das formulieren, diese Klammern seien verbindlich, irritiert mich. Ehrlich gesagt.
Es gibt Kategorien, oder? Wenn es heißt, zum Beispiel, wie Sie es vorgelesen haben, dann ist es ein Beispiel. Dann kann man wählen. Wenn es heißt, ohne Beispiel, eine Klammer oder insbesondere, dann ist es ein verpflichtender Inhalt. Und das wird in der Anleitung zum Lehrplan erklärt. Vielleicht wird das zu wenig deutlich, auch in der Darstellung. Oder wir müssen noch eine neue Lösung finden, dass wir das deutlicher machen können oder besser erklären können.
Nicht nur im Sinne des deutlicher Machens für die Außenstehenden, sondern ich bin auch wirklich der Überzeugung, dass auch die Schüler an den Inhalten interessiert sind. Die Kompetenzen sind etwas sehr Abstraktes. Und sie lernen nicht Kompetenzen, die Schüler. In Geschichte oder in Deutsch sind es nicht die Kompetenzen, die im Vordergrund stehen und die auch die Verständigung zwischen den Lehrpersonen betreffen. Und deshalb ist das ja ein Problem der Einführung dieses kompetenzorientierten Lehrplans. Weil die Verständigung in der Schule läuft über Inhalte, nicht über Kompetenzen. Bisher jedenfalls, sag ich mal. Jetzt ist die Absicht, irgendwo eine andere Kultur in die Schulen reinzubringen, wo nicht die Inhalte die Verständigungsbasis sind über das, was in der Schule passiert, sondern die Kompetenzen. Sie reden alle von Kompetenzen. Aber was Sie darunter verstehen, ist zum Teil diametral entgegengesetzt. Und das ist eines der großen Probleme. Und die Reaktion von Lehrplan 21 ist, wir formulieren es jetzt so, dass die PISA-Leute das auch benutzen können.
Also gut, da bin ich natürlich nicht einverstanden. Ich denke, es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lesen können. Können. Sie müssen das können, damit sie eben ein Handyvertrag verstehen.
Neu.
Nein, das ist nicht neu, aber das ist PISA hat das geprüft. Ich habe geprüft, was können die Schülerinnen, wenn sie aus der Schule kommen. Und ich finde das wichtig und richtig, dass wir uns daran orientieren.
Die Kritik, die damit schwingt, die Herr Künzli eingebracht hat, bezieht sich ja darauf, dass man ein Instrument für die Kontrolle schafft. Und eine Kritik auch von Seiten der Lehrpersonen ist, dass man damit die Lehrkräfte auch entmündige.
Also aus meiner Sicht ist das ja so, dass Sie Ihren Unterricht planen und durchführen und dazu müssen Sie ein professionelles Know-how mitbringen. Sie müssen gut ausgebildet sein, Sie müssen neugierig sein, auch wie die Kinder und die Jugendlichen. das bleibt sich alles gleich und Sie werden diesen Unterricht vorbereiten. Ich sehe diesen Kontrollwahn, sehe ich hier drin nicht.
Wenn man jetzt die ganze Geschichte mal anders ansieht und sagt, gute Schulen entstehen durch gute Lehrer und Lehrerinnen, könnte man ja auch fragen, was trägt der neue Lehrplan jetzt dazu bei, dass Lehrerinnen und Lehrer gute Lehrerinnen und Lehrer sind?
Ich denke, der Lehrplan 21 ist ein Mosaikstein dazu. Der Lehrplan 21 trägt einfach einen Teil dazu bei.
Welchen Teil?
Diesen Teil, dass er einen Rahmen vorgibt, was in der Schule geschehen soll, was unterrichtet werden soll, zeigt, was Schülerinnen und Schüler am Ende eines Zyklus oder am Ende der obligatorischen Schulzeit, welche Kompetenzen sie haben.
Ich sage, noch nie hat ein Lehrplan die Qualität von Unterricht verbessert in der Geschichte. Der Lehrplan ist kein Instrument zur Verbesserung des Unterrichts. Von daher gesehen ist hier der Versuch gemacht, die Autoren und die Vordenker dieses Lehrplans 21 haben in der Tat die Fiktion, sie könnten eben mit der Detaillierung und Differenzierung der Vorgaben an die Schule die Qualität des Unterrichts oder den Unterrichtsprozess selber mitsteuern. Ich denke, das ist ein Irrtum. Und genau in diesem Punkt versagt der Lehrplan 21. Er hilft nicht, den Auftrag der Schule zu klären, sie beispielsweise abzugrenzen gegenüber unangemessene Ansprüche. Wenn Sie die kompetenzübergreifenden Bereiche lesen, kann sich das ausweiten ins Unendliche in gewissem Sinne mit den Erziehungszielen, die dort formuliert sind. Ich denke, dieser Lehrplan 21 erreicht gerade dieses Ziel nicht, beispielsweise den Lehrern tatsächlich Sicherheit zu geben in dem, was von ihnen erwartet wird. So wenig wie die Harmonisierung in der Schweiz in den zentralen Fragen, die versprochen worden sind, einzulösen in der Lage ist.
Diesen Punkt, den Herr Künzli jetzt auch anspricht, ich denke, der Erziehungsauftrag, der hat immer schon zu der Schule gehört. Es ist nicht so, dass man sagen kann, es geht da eigentlich nur darum, irgendwie das Wissen in die Kinder über einen Trichter hineintropfen zu lassen, sondern wir leben in der Schule zusammen, damit man gut lernen kann, braucht man methodische Fähigkeiten, man muss das Lernen reflektieren können. Das sind alles Punkte, die in diesem Lehrplan mit enthalten sind.
Was tatsächlich in dem Sinne das Versäumnis dieses Lehrplans 21 ist, dass er gleichzeitig eine Handreichung für den Lehrer und die Lehrerin sein will und gleichzeitig ein politisches Steuerungsinstrument zu sein beansprucht und gleichzeitig die schulpolitische Diskussion zu steuern vermeint. Und diese Trias von Aufgaben mit einem Dokument zu erfüllen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Professionalisierung in unserem Bereich, in der Lehrerbahn, ist sehr viel weiter. Man kann nicht mehr diese professionalisierte fachdidaktischen Überlegungen, die ja in dem Lehrplan zum Teil drin sind und so weiter, in die Form des Lehrplans als Dokument der gesellschaftlichen Verständigung reinschreiben. Das ist eine Professionsangelegenheit. Das ist keine politische Angelegenheit. Der Lehrplan ist aber ein politisches Dokument. Deshalb habe ich immer dafür plädiert, in dem Zusammenhang Schullehrpläne von den Lehrern machen zu lassen. Einen Rahmenlehrplan, der ein politisches Dokument ist, um für die Administration den Ausgleich schafft, herzustellen und in diesem Rahmen dann die Schulleute in ihren Regionen, in ihren Schulhäusern die Lehrpläne entwickeln zu lassen. Das ist im Übrigen auch ein Modell, wie es zum Teil in Deutschland, aber auch in anderen Ländern praktiziert wird. Hier ist mit dieser Differenzierung versucht man, alles mit einem Schlag zu lösen. Das ist die Überforderung des Dokuments.
Also ich möchte gerne dieser Rahmenlehrplan, das hat man am Anfang diskutiert, oder? Aber das ist schon die Frage. Heutige Lehrpersonen, sie sagen auch, wir haben eigentlich sehr viel zu tun mit unserem alltäglichen Unterrichten, mit unserem Kerngeschäft. Wenn man jetzt einen Rahmenlehrplan macht und dann jeder Schule sagt, also gut, jetzt entwickelt ihr euren eigenen Lehrplan, das ist ein riesiger Aufwand, der in jedem Schulhaus einzeln gemacht werden muss. Und darum haben auch die 21 Kantone gesagt, nein, diesen Weg möchten wir nicht gehen. Wir möchten einen Lehrplan entwickeln, der direkt einsetzbar ist, der diese doppelte Funktion, und ich denke, das ist nicht etwas Neues jetzt beim Lehrplan 21, das ist beim heutigen Lehrplan im Kanton Bern und in Zürich und in St. Gallen und in Aargau genau dasselbe. Er hat diese doppelte Funktion. Er ist einerseits ein politisches Dokument, er wird auch politisch verantwortet, also diese 21 Erziehungsdirektorinnen und Direktoren, sie werden ihn am Schluss verabschieden. Diese Erziehungsdirektoren, die stammen aus allen Parteien, also das ist ein gewaltiger Konsensfindungsprozess. Und gleichzeitig ist dieser Lehrplan ein Instrument zur Steuerung des Unterrichts oder zur Festlegung der zentralen Kompetenzen und Ziele des Unterrichts. Diese Doppelfunktion, die hat er, und die haben aber auch die alten Lehrpläne.
Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem Sie sich gar nicht einig sind. Sie sagen, diese Doppelfunktion ist unbedingt zu verhindern im Dokument eines Lehrplans. Sie sagen, das ist so angelegt.
Sie ist früher zusammengehörig gewesen. Das ging in früheren Zeiten. Mit der Entwicklung der Professionalisierung im Schulbereich ist das meines Erachtens heute dysfunktional. Man muss die Dinge auseinandernehmen.
Wir möchten ja eigentlich der Lehrperson auch einfach ein Dokument geben können. Nicht sagen, du musst dann hier schauen und hier, und da gibt es mehrere Dokumente, an die du dich halten musst. Das würde sehr eine komplizierte Angelegenheit werden.
Frau Schmucke, der Lehrplan wird ja jetzt überarbeitet aufgrund der Reaktionen und auch der Kritik in der Vernehmlassung. Was müssten punkto Kritik dies als Abschlussfrage an Sie beide die Stellen sein, die aus Ihrer Sicht eine Überarbeitung am dringendsten nötig hätten?
Sicher eine breite Rückmeldung war die Frage der Fülle, des Umfanges. Da ist eine klare Tendenz spürbar, dass das zu viel ist. Allerdings muss man dann auch sagen, gibt es einige Stellungnahmen, die am Anfang sagen, der Lehrplan ist zu überfüllt, es ist zu viel, aber dann gleichzeitig am nächsten Tag, aber hier bei der beruflichen Orientierung, da hätten wir dann doch noch gerne ein bisschen mehr und bei ICT auch noch eine Verstärkung, also dass das für uns jetzt eine schwierige Aufgabe sein wird.
Sie gehen aber davon aus, dass es eine Entschlackung gibt.
Wir gehen davon aus.
Ich bin der Auffassung, drei Dinge müssen passieren bei der Überarbeitung. Erstens eine klare Redimensionierung. Verzicht auf die Differenzierung. Ich würde praktisch alle diese Unterkategorien schmeißen. Zweitens, es bräuchte ganz klare Vorgaben. Gemeinsame kantonale Vorgaben, damit die Harmonisierung auch nur in Ansätzen gelingen kann. Sofern diese Vorgaben nicht vorhanden sind, bezüglich Stundentafel, bezüglich Zeiteinheiten und so weiter, bezüglich Beginn der Fächer, bezüglich Fächerbezeichnungen und dergleichen, all das müsste in der Tat gemacht werden. Und drittens, es braucht zwingend etwas, was hier fehlt, ein strategisches Schulleitbild für die Koordination und die Harmonisierung unserer Schule in der Schweiz insgesamt.
Ein gemeinsamer Lehrplan für die Volksschule der Deutschschweiz, das ist ein umstrittenes Thema, das noch weitere Diskussionen auslösen dürfte. Das war die Kontextdebatte mit Katrin Schmoker vom Projektleitungsteam der Erziehungsdirektorenkonferenz und dem Lehrplanforscher und Pädagogen Rudolf Künzli, geleitet von Sabine Bitter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.